Heute zu Gast im Stadtlandfluss-Podcast der Klimaökonom Moritz Schwarz. Moritz, du machst ja gerade deinen PhD in Climate Econometrics an der Uni Oxford. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
Genau, also freut mich auf jeden Fall, Daniel, danke für die Einladung, freut mich, dass ich bei dir sein darf. Climate Econometrics übersetzt sich so ein bisschen in die Klimaökonometrie. Was heißt das ganz allgemein? Ganz allgemein heißt es, ich bin eigentlich Volkswirt oder Ökonom. Das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit wirtschaftlichen Fragen, Fragen unserer Gesellschaft, wie wir uns weiterentwickeln, und habe mich ein bisschen fokussiert darauf, auf die Fragen, die Klima und Umwelt betreffen. Also das Hauptaugenmerk meiner Forschung und sozusagen meiner weiteren Tätigkeiten liegt eigentlich generell immer am Klimawandel. Als Volkswirt und als Sozialwissenschaftler ist es einfach wahnsinnig spannend, sich mit dem Klimawandel speziell zu beschäftigen, weil der Klimawandel uns als Gesellschaft vor ganz, ganz verschiedene Herausforderungen stellt, die wir eigentlich als Gesellschaft so noch nie lösen haben müssen. Also es ist eine Herausforderung, die alle Bereiche der Wirtschaft betrifft, und es ist eine Herausforderung, die uns alle global betrifft. Das ist eine Herausforderung, die wir so praktisch noch nie gelöst haben als Gesellschaft.
Du forschst ja auch sehr stark nach Modellen, wie man denn überhaupt vorhersehen kann, wie sich das Klima verändert. Was sind denn die großen Unsicherheiten bei der Vorhersehbarkeit des Klimas?
Genau, es ist eigentlich ganz, ganz spannend. Als Gesellschaft haben wir über Jahrhunderte eigentlich nie wirklich geschafft, vorauszusagen, was passiert. Also wir haben immer damit gelebt, was haben wir in der Vergangenheit gesehen und was haben wir daraus lernen können. Und erst, sage ich mal, seit guten 30, 40 Jahren haben wir uns dieser Vorhersageforschung eigentlich erst angenähert. Und im Bereich des Klimawandels gibt es eigentlich so ganz groß drei große Unsicherheiten. Die erste ist, dass wir unser Klimasystem und unser Wettersystem zwar sehr gut verstehen, aber noch nicht perfekt verstehen. Wir wissen zwar generell, was CO2 in der Atmosphäre tut, wir wissen, wie Wind entsteht, wir wissen, wie Klimasysteme funktionieren, aber wir wissen das nicht ins kleinste Detail. Die zweite große Herausforderung ist, dass natürlich dieses Klimasystem an sich selbst ein gewisses Chaos in sich hat, also eine gewisse Variabilität, die wir auch nicht voraussagen können. Aber die ganz, ganz wichtigste Unsicherheit über die langfristige Klimadynamik ist, was denn eigentlich der Mensch macht. Welchen Weg wir als Menschheit entscheiden zu gehen. Sagen wir möchten als Menschheit die Gesellschaft grundlegend reformieren und zu einer Low-Carbon-Society werden, oder bleiben wir auf dem Weg, den wir die letzten paar Jahrzehnte gegangen sind. Und das ist eigentlich die größte Unsicherheit in dem ganzen System, aber aus ökonomischer Sicht auch die interessanteste.
Meinst du, ist es unsicher, wie sich die Menschheit entscheiden wird, oder ist die Entscheidung gar nicht so das Problem, sondern eher die Umsetzung?
Das beides hängt natürlich zusammen. Die erste Frage ist, entscheiden wir uns wirklich, etwas zu tun? Und ich würde persönlich sagen, die Entscheidung haben wir zumindest global 2015 getroffen, indem wir alle gesagt haben, oder alle Staaten dieser Welt eigentlich gesagt haben, Sie unterschreiben das Paris Agreement, sie verhandeln das Paris Agreement und sichern sozusagen der Zukunft eine Chance auf eine Zukunft, die den Klimawandel besiegen kann. Aber wie du richtig ansprichst, die größte Herausforderung ist, nicht nur das entscheiden zu wollen, sondern das auch wirklich zu tun. Es gibt ganz, ganz viele Lippenbekenntnisse von Politikerinnen und Politikern, was denn getan werden müsste. Aber wenn es wirklich in die Umsetzung kommt, sehen wir, dass das extrem schwierig ist. Sowohl auf politischer Seite als auch auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene.
Die EU-Kommission hat ja vor ganz kurzem, also am 14. Juli, die Fit for 55-Regeln oder wie kann man sagen, den Plan vorgestellt, Fit for 55. Und wenn man so die Medienberichterstattung liest, ist ja auch sehr kritisch, nämlich, dass das sehr viel Konfliktpotenzial beinhaltet, diese Pläne. Ich pick jetzt eine Sache heraus, nämlich zum Beispiel den neuen Emissionshandel, wo man einfach sagt, okay, das wird dann für die Konsumenten wirklich direkt spürbar sein, wenn Benzin, Diesel teurer wird. Nun haben wir gesehen, was in Frankreich passiert mit Gelbwesten-Protesten. Damals ist es auch darum gegangen, um höhere Benzinpreise.
Genauso ist es eine brutal schwierige Situation, weil eigentlich der Sinn dieser Maßnahmen ist ja, dass es Konsumentinnen und Konsumenten spüren. Wir versuchen also als Ökonominnen und Ökonomen ein Signal zu senden an Konsumentinnen und Konsumenten, dass sozusagen ein Verbrennungsmotor mehr CO2 ausstoßt und dementsprechend auch eigentlich den Klimawandel mehr anheizt als jetzt andere Antriebe. Das heißt, das Signal an sich ist ja bewusst. Aber was du natürlich ganz, ganz richtig ansprichst, ist, dass diese Signalgebung oft ein Problem in sich selbst ist. Warum ist das so? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die Ökonominnen und Ökonomen viel zu lange ignoriert haben, sind die unterschiedlichen Auswirkungen auf gewisse Bevölkerungsschichten. Ich würde jetzt mal so weit gehen zu sagen, die Gelbwesten-Proteste haben sich zwar entzündet an dieser Erhöhung für Sprit und Diesel, aber der zugrunde liegende Faktor in dieser Wut und dieses Unverständnisses hat eigentlich gar nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern hat vielmehr damit zu tun, dass wir eigentlich die Ungleichheit und die sozialen Herausforderungen für gewisse Bevölkerungsschichten einfach zu lange ignoriert haben. Und für den Klimawandel heißt es jetzt eben auch, du hast das Fit for 55-Paket angesprochen. Naja, einerseits möchte ich, dass die weitere Bevölkerung langsam vom Verbrennungsmotor weggeht, weil er einfach CO2-intensiv ist. Aber was die EU-Kommission in dem Paket eben auch inkludiert hat, ist ein Sozialfonds. Der soll bis zu 72 Milliarden Euro pro Jahr wieder zurückgeben an einkommensschwächere Haushalte, an Unternehmen, die eben spezielle Förderungen benötigen. Also die große Herausforderung ist, wie du richtig sagst, nicht nur Maßnahmen zu treffen, sondern Maßnahmen auch so zu treffen, dass sie politisch eine Chance haben. Und das Wichtigste dabei ist eben, dass wir nicht vergessen, dass für viele Familien, für viele Bürgerinnen und Bürger diese Klimamaßnahmen wirklich einkommenstechnisch einen großen Unterschied machen. Und wir müssen uns dementsprechend jedes Mal bei Maßnahmen überlegen, wie können wir die auch sozial abfedern und sozial verkaufen sozusagen.
Du wirst ja bei uns bei den Sommergesprächen dabei sein, Moritz, und einen Vortrag halten über den langfristigen Nutzen klimapolitischer Konjunkturpakete. Was genau erwartet uns denn in dem Vortrag?
Genau, also ein bisschen unverständlicher Titel. Das kommt leider raus, wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragt, über was sie gerne reden. Der Grundpunkt, den ich hoffentlich bei den Sommergesprächen ein bisschen weiter ausführen darf, ist, wir haben mit der Corona-Krise, mit der Covid-19-Krise einen Konjunktureinbruch erlebt, den wir ganz, ganz selten erlebt haben. Also man würde wahrscheinlich, die Einbrüche im März und April letzten Jahres waren wahrscheinlich in der Geschichte, sind noch nie vorgekommen davor. Allein in Österreich zum Beispiel, der Fiskalrat hat berechnet, dass es über 60 bis 70 Milliarden zusätzliche Belastungen auf unser Bundesbudget auswirkt etc. Ja, also das heißt, die Covid-Krise hat uns einfach vor ein wahnsinnig großes Problem gestellt. Und zwar, das ist, wie kommen wir aus dieser Krise wieder halbwegs hinaus? Unsere Arbeitslosigkeit ist nach oben gegangen, unsere Staatsschulden sind nach oben gegangen, unser Wirtschaftswachstum ist nach unten gegangen. Und eine ähnliche Situation haben wir schon gehabt 2007, 2008, zwar aus einem ganz anderen Grund, aus der Finanzkrise, aber trotzdem ein wirtschaftspolitisches Instrument, das Regierungen zur Verfügung haben, sind Konjunkturpakete. Das heißt, man versucht, die Wirtschaft eigentlich wieder anzuheizen. Man versucht, der neuen neues Wachstum und neue Impulse zu geben. Und das Hauptargument, das wir aus der Klimasicht versuchen durchzubringen, ist, wir haben 2007, 2008 sehr viel Geld wieder zurück in Industrien gepumpt, die eigentlich in einer Zukunft, die klimapolitisch und klimatechnisch möglich sein könnte, keinen Platz mehr haben. Und unser Argument ist, dass wir in Oxford ganz stark erforschen, ist die Frage, welche Sektoren und welche Teile der Wirtschaft sollten am ehesten unterstützt werden, die gleichzeitig sehr, sehr viele Arbeitsplätze bringen, die Wirtschaft langfristig ankommen, aber eben auch klimapolitisch und klimatechnisch langfristige Impulse setzen, um unsere Gesellschaft zu dekarbonisieren. Ganz konkret sind es nicht etwa Airlines oder also sozusagen Airline-Pakete, die einer Fluggesellschaft 400 Millionen Euro überweisen, ohne dass irgendwelche Maßnahmen daran gebunden sind, sind sicher weder konjunkturpolitisch noch klimapolitisch sinnvoll. Aber was wir genau wissen, dass in Österreich ganz stark gebraucht wird, ist zum Beispiel der Ausbau der Netzinfrastruktur für die erneuerbare Energie, die dann irgendwann gebraucht wird. Das bringt viele Arbeitsplätze, das hat einen großen makroökonomischen Multiplikator, ja, und das bereitet uns auch vor auf eine klimapolitische Zukunft, die für uns funktionieren kann.
Du hast ja schon einmal einen Aspekt nun genannt, gell, wie man das klimapolitisch smart machen kann. Und im Vortrag hast du dann noch, wie viele Maßnahmen gibt es da oder wie viele Ansätze, die du uns da erzählen wirst?
Also es gibt natürlich unglaublich, unglaublich viele. Ja. Es kommt ganz darauf an, wie weit man ins Detail gehen will. Ja. Aber wie gesagt, also der erste, den ich schon erwähnt habe, ist sozusagen der Ausbau der Netzinfrastruktur. Den kann man ein bisschen verallgemeinern. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich, wir wollen bis 2030 100% erneuerbare Energie produzieren. Wir wissen, dass etwa Solar- oder Windenergie ungefähr doppelt so viele Arbeitsplätze schafft wie ein gleiches Investment jetzt in Gas oder in ein Kohlekraftwerk. Das heißt, der Energiebereich hat ganz, ganz viel Potenzial. Zusätzlich in Österreich haben wir ein großes Problem, die Wärme mit der, also die Heizsysteme unserer Häuser zu reformieren. In Österreich, in vielen Bundesländern, in meinem eigenen Bundesland, wo ich herkomme, in Tirol, ist die häufigste Heizform immer noch die Ölheizung. In einer Zukunft, in der wir den Klimawandel erfolgreich bekämpfen wollen, hat die Ölheizung wirklich keine Zukunft. Das heißt, die Heizsysteme sind ein zweiter ganz großer Punkt. Der dritte große Punkt, den ich erwähnen würde, ist Forschung und Entwicklung. Wir wissen, in viele Bereiche unserer Wirtschaft werden sich über die nächsten 20 bis 30 Jahre grundlegend verändern und grundlegend reformieren. Und die Frage ist, welche Technologien in diesen 20, 30 Jahren dann sozusagen die Erfolgstechnologien sind, auf die wir setzen können. Und wenn Österreich da nicht die Wissenschaft und die Forschung sowohl bei Betrieben als auch universitär nicht langfristig unterstützt, dann werden wir sicher die Technologien irgendwann zukaufen müssen, statt die österreichisch entwickelten Technologien nutzen zu können.
Du hast ja gerade früher erwähnt, wie schwer es ist, das Klima vorherzusagen, weil, wie du gesagt hast, die Vergangenheit wissen wir, das können wir beurteilen, aber die Zukunft ist so schwer abzuschätzen. Was würdest du sagen, wie genau muss denn ein Konjunkturpaket auf die klimatischen Entwicklungen abgestimmt zu sein, um denn tatsächlich einen Effekt zu haben?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich werde mein Bestes tun. Also einerseits müssen wir uns natürlich darauf vorbereiten, dass die klimatischen Bedingungen sich in Österreich verändern werden. Das tun sie auch heute schon. Wir sprechen an einem Tag, wo in Deutschland und in Belgien ganze Städte unter Wasser sind. Ich glaube, 22 Menschen ihr Leben daran verloren haben. Das heißt, der Klimawandel findet ja schon jetzt statt. Gerade in Österreich zum Beispiel, wo wir ganz extrem auf den Tourismus angewiesen sind. Ist klar, in einigen Skigebieten wird mit dem weitergehenden Klimawandel kaum mehr ein erfolgreicher Wintertourismus möglich sein. Das heißt, also wenn ich ein Konjunkturpaket beschließe, muss ich mir sozusagen überlegen, investiere ich jetzt in Sektoren in diesen Gebieten, die klimatisch sich unter neuen Herausforderungen stellen, im gleichen Weg, wie ich das die letzten 30, 40 Jahre gemacht habe, oder investiere ich eben in neue Angebote, in die Wirtschaft der Zukunft, in den Tourismus der Zukunft, der vielleicht eben nicht mehr auf Skigebiete, sondern vielleicht mehr auf Skitouren oder auf den Sommertourismus ausgelegt ist. Das heißt, ein Konjunkturpaket, das diese Sachen mit einbezieht, kann natürlich, muss, sollte natürlich umso detaillierter sein, wie möglich. Das große Gegenteil davon ist ein bisschen, was wir derzeit gemacht haben. Eine der größten Konjunkturmaßnahmen in Österreich war die Investitionsprämie, die 14% der Investitionen eigentlich abgegolten hat, ohne auch nur einmal zu schauen, wohin geht denn das Geld? Geht das Geld in Investitionen, die für die österreichische Wirtschaft zukunftsfähiger machen? Also, das hat jetzt nicht nur einen klimapolitischen Aspekt, sondern auch ganz allgemein setzt sich Österreich die Basis, die wir für die zukünftige Wirtschaft brauchen, Digitalisierung, klimapolitisch, beschäftigungspolitisch etc.
Also man sieht quasi, dass dieser Vortrag ja wirklich dann aktueller ist als je zuvor, den du dann halten wirst in Bad Aussee. Moritz, warst du schon mal in Bad Aussee? Hast du da schon Bist du da schon einmal gewesen?
Ich war vor ganz, ganz langer Zeit mal mit meiner Familie in Bad Aussee. Ich glaube, es ist das Zentrum Österreichs. Auf jeden Fall spannend, auch als eigentlich ursprünglich gelernter Geograf, diesen Aspekt mitzunehmen. Ja.
Ich freue mich auch sehr auf deinen Vortrag und bis September dann. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Danke, danke.